Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Mit zwei Menschen, die eine ganz ungewöhnliche Geschichte erlebt haben. Der eine, Martin Klutsch, hat zu seinem 41. Geburtstag ein Herrenhemd geschenkt bekommen. Und seine Frau Claudia hat in diesem Herrenhemd dann einen Zettel gefunden mit einem Hilferuf eines Nähereiarbeiters aus Bangladesch, der das Leben der Familie völlig auf den Kopf gestellt hat. Herzlich willkommen, Claudia und Martin Klutsch. Hallo.
Guten Morgen.
Frau Klutsch, wenn Ihnen jemand vor 13 Jahren prophezeit hätte, du wirst eine Art Zweitfamilie in Bangladesch haben, du wirst ein Buch schreiben und Radio und Fernsehen werden über dich berichten, was hätten Sie geantwortet?
Ich hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt.
Herr Klutsch, Sie sind ein eher introvertierter Mensch, viel reden ist nicht so Ihr Ding. Wie oft haben Sie in den vergangenen 13 Jahren bei all dem, was in Ihrem Leben durch das Engagement Ihrer Frau passiert ist, gedacht, was habe ich nur angestellt, um das verdient zu haben?
Ach ja, was angestellt nicht. Ich war halt eine neue Erfahrung.
Ich merke schon, Sie sind gelassen. Ihr Geburtstag war ja auch der Auslöser der ganzen Geschichte, genauer gesagt Ihr 41. Geburtstag. Sie hatten gesagt, ich will nicht groß feiern. Geschenke gab es trotzdem, unter anderem ein Doppelpack Herrenhemden. Wo stammte der her, Frau Klutsch?
Die hat meine Tochter in einem Großmarkt bei uns in Godorf, Köln-Godorf gekauft. Zur sage und schreibe 7,99 für das Doppelpack.
Also knapp 4 Euro
pro Hemd.
Pro Hemd. Haben Sie damals drüber nachgedacht, bei dem Preis muss es eigentlich unter schlimmen Bedingungen produziert sein?
Also tatsächlich muss ich sagen, das ist ja jetzt schon 13 Jahre her. Da war das eigentlich noch gar kein großes Thema. Die waren halt so günstig, ja. Aber
hat man sich drüber gefreut einfach?
Ja, meine Tochter vor allen Dingen. Ne? Sie konnte dann was schenken, was in ihr Taschengeldbudget passte. Aber Gedanken gemacht haben wir uns da tatsächlich nicht drüber.
Hm. Haben Sie das Geschenk ausgepackt, Herr Klutsch?
Nein.
Sie haben es einfach mal liegen lassen.
Genau, liegen gelassen, bis es dann in den Schrank bzw. in die Wäsche soll. Da hat meine Frau es dann entsprechend ausgepackt.
Mhm. Frau Klutsch, und wie ging es dann weiter mit dem Hemd?
Ja gut, es lag dann oben eine Zeit lang rum und dann habe ich es dann ausgepackt, wollte es waschen, habe es dann ausgeschlagen und dann flog ein kleiner Zettel an mir vorbei. Ich wollte ihn erst aufheben, für den Müll zu werfen, weil ich dachte, es wäre ein Stück Pappe und sah dann, dass da was draufgeschrieben war.
Was stand da drauf?
Ja, in Englisch dann. Ich bin ein armer Mann, bitte helft mir, Gott möge euch schützen. Und eine Adresse und Name in Bangladesch.
Sie sind dann mit dem Zettel zu Ihrem Mann hingegangen. Herr Klutsch, was haben Sie gedacht, als Sie den Zettel gesehen haben?
Ich habe es für Quatsch gehalten. Ich hatte da irgendjemand wilde Schmierereien auf irgendein Stück Papier gemacht. Mein erster Gedanke war, weg mit dem Ding.
Hm. Sie haben dann auch gesagt, weg, wirf's weg.
Ja.
Ich glaube, das hätten die meisten auch gesagt. Was, Frau Klutsch, war es, was Sie das halt nicht machen lassen?
Also wenn man diesen Zettel gesehen hat, es war so, es war nicht ordentlich irgendwie draufgeschrieben. Es war so wirklich, als wenn es jemand in Eile dahingeschrieben hätte. Es war also kreuz und quer geschrieben teilweise, sodass mich irgendwas in mir ausgelöst hat. Ich dachte, also das ist keine Masche. Der hätte das dann ordentlich da drauf geschrieben. Und so, dass man es auch verstehen kann, nicht so fehlerhaft. Das hat mich eigentlich dazu bewogen zu sagen, also mal gucken, was dahinter steckt.
Und Angst, dass es ein Betrug sein kann, hatten Sie nicht?
Ja, klar denkt man dran, dass es ein Betrug sein kann, aber ich glaube eigentlich immer an das Gute im Menschen und konnte es mir schwer vorstellen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie fanden in einem neu gekauften Hemd den Hilferuf eines Nähereiarbeiters aus Bangladesch. Und über das, was dann passiert, berichten die beiden in ihrem Buch von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte. Nur um sich klar zu werden, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Zettel ausgerechnet bei Ihnen in Ihrem Reihenhäuschen im Kölner Vorort Wesseling landet. Frau Klutsch, haben Sie mal recherchiert, welchen Weg dieses Hemd von Bangladesch bis zu Ihnen nach Wesseling zurückgelegt hat?
Ja, also der Weg musste dann gewesen sein, also von Dhaka aus erstmal nach Cox's Bazar wahrscheinlich. Da wurde es dann verschifft nach Rotterdam. Von Rotterdam dann vermutlich auf LKWs dann zum Metro Großlager irgendwo hin, da wo genau weiß ich auch nicht. Und von da aus dann an die Zweigstelle nach Godorf.
Und da haben Sie es dann gekauft. Genau. Die Reise hat das Hemd natürlich mit zahlreichen anderen Hemden zurückgelegt. Also es war wirklich extrem unwahrscheinlich, dass dieses Hemd ausgerechnet bei Ihnen landet. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Sie haben den Zettel, obwohl Ihr Mann gesagt hat, wirf ihn weg, nicht weggeworfen. Was, Frau Klutsch, haben Sie stattdessen gemacht?
Ja, also ich habe einen Brief hingeschrieben, an die Adresse, die da stand, und habe dann mal.
Auf Englisch dann?
Ja, genau, auf Englisch. Habe dann mal 30 Euro damals in Dollar umgewechselt, also 23 Dollar dann in den Umschlag hineingesteckt. Ja, und dann an die Adresse geschickt und abgewartet.
Haben Sie irgendwie recherchiert, ob sie tatsächlich gibt, die Adresse?
Ich habe es versucht. Ich habe also den Distrikt, den habe ich gefunden. Also es ist die nächst kleinere Einheit. Dann drunter kam das Dorf also eben. Und das habe ich natürlich nicht gefunden. Heute weiß ich warum. Das ist praktisch nur eine Ansiedlung von ein paar Häuschen, sodass ich die auf keiner Landkarte verzeichnet sind.
Herr Klutsch, was haben Sie gedacht, als Ihre Frau 30 Euro, also 23 Dollar, in den Umschlag gelegt hat und den Brief weggeschickt hat?
Tja, dass das Geld weg ist. Also
futsch, haben Sie gedacht. Jetzt ist entgegen aller Wahrscheinlichkeit das Geld, das Sie reingelegt haben, tatsächlich bei Ghazi, also bei diesem Arbeiter im Dorf in Bangladesch, angekommen, obwohl der noch nicht mal einen Briefkasten hatte. Wie hat er den Brief gekriegt?
Über die Stadt. Die müssen also in die nächste Stadt reisen, die Post da abholen.
Okay, also der hat dann eine Nachricht bekommen.
Genau, die werden also über den, ich sag mal, Ortsbürgermeister, Verwandte, Bekannte, die sagen, hör mal, da ist Post für dich. Entweder bringt die es schon mit oder er muss dann in die Stadt fahren, es holen gehen.
Ich kann mir vorstellen, das hat im Dorf auch für beträchtliches Aufsehen gesorgt, dass ein Brief aus Köln-Dessling kam.
Ja.
Und das Geld war immer noch drin. Das ist das einzige, das ganz Erstaunliche. Ghazi hat zurückgeschrieben, sich bedankt. Frau Klutsch, wie viel später ist dieser Dankesbrief aus Bangladesch in Ihren Briefkasten gekommen?
Also es hat tatsächlich fast 8 Wochen gedauert, bis endlich eine Antwort kam. Meine Familie hatte wahrscheinlich schon gedacht, siehst du, bist du doch reingefallen. Aber letztendlich habe ich dann recht behalten, dass wirklich eine Antwort zurückkam. Und hat sich wirklich überschwänglich bedankt.
Also Sie haben an das Gute im Menschen geglaubt und es hat funktioniert.
Es hat funktioniert, ja.
Herr Klutsch, was haben Sie gedacht, als der Brief da war?
Ja, ich war total überrascht, weil ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass noch eine Antwort kam. Aber da stand tatsächlich jemand dahinter, der in Not war.
War Ihnen denn zu dem Zeitpunkt klar, warum Ghazi so dringend Geld braucht?
Er in diesem Brief hat er es dann geschrieben. Ne, dass sie
auf dem Zettel stand es ja erstmal nicht
genau,
drauf.
Da stand eben nur, dass er ein armer Mann wäre und Hilfe brauchte. Von daher, wenn er sagt, er ist ein armer Mann, denke ich mir, dass es ja in erster Linie mal finanziell ist. Mittlerweile hatten wir ja dann auch schon mal sich im Internet angeguckt, so was ist Bangladesch, wie geht's den Leuten in Bangladesch, was ich eben vorher nicht wusste und eben da auch wirklich festgestellt habe, dass da mehr als die Hälfte oder 3/4 an Hunger leidet und eben auch in der Textilindustrie beschäftigt ist.
Was hat er denn geschrieben, wo sein Problem liegt in dem Brief?
Also er hat eigentlich gar nicht groß über sein Problem. Er hat eben nur geschrieben, dass sie eben zu 12 Leuten die Familie besteht und dass sie zu wenig Geld zum Essen haben. Und dass er mittlerweile eben arbeitslos wäre. Und
später haben sie dann noch herausgefunden, dass er Medikamente brauchte, ne, für seinen Vater.
Genau, es war dann eben auch das kam dann im zweiten Brief, dass er eben schrieb, dass sein Vater sehr krank wäre und dass sie sich die Medizin nicht leisten könnten.
Und da haben sie auf jeden Fall beschlossen, sie wollen ihm weiterhelfen.
Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie oft haben sich gegenseitig Briefe geschrieben?
Nur so 4, 5 Briefe waren es dann hin und her.
Dauerte ja auch immer entsprechend lange.
Genau, weil es so sehr lange dauerte, aber wie gesagt, ohne Geld dann.
Also Sie haben dann kein Geld mehr reingelegt?
Nein, weil wir zwischendurch dann Fake-Anrufe hatten, die sich für Ghazi ausgaben und irgendwie hatte sich das wohl rumgesprochen und da versuchten dann einige eben an Geld zu kommen, sodass wir dann gesagt haben, so Geld in Brief schreiben, der wird nicht mehr ankommen.
Trotzdem war Ihnen klar, Sie wollen Ghazi unterstützen in irgendeiner Form. Hatten Sie eine Idee, wie das passieren könnte, Herr Klutsch, wenn klar war, Sie können da einfach kein Geld mehr reinlegen?
Nein, erstmal nicht. Die Lösung kam im Prinzip erst, als wir nach Bangladesch gereist sind. Dass wir einen Kontakt knüpfen konnten und dann per Western Union später überweisen konnten.
Aber für Sie war es ja auch nicht einfach zu sagen, ach, wir reisen mal nach Bangladesch, sondern man muss klar sagen, auch Sie müssen schauen, für was Ihr Geld ausgeben. Herr Klutsch, Sie waren damals der Hauptverdiener, Sie sind gelernter Rollladen- und Jalousiebauer. Als was arbeiten Sie heute?
Heute bin ich in der chemischen Industrie als Logistiker.
Als Logistiker. Jawohl. Und Sie, Frau Klutsch?
Ich arbeite als Inklusionskraft an einer Grundschule.
Also so ein deutsches Durchschnittseinkommen wahrscheinlich. Ja. Ne? Also Sie haben 4 Kinder vor allen Dingen, das ist ja richtig teuer. Also Sie müssen schon gucken, was Sie mit Ihrem Geld machen. Wie viel dachten Sie denn, könnten Sie monatlich abzwacken für Ghazi?
Ja gut, wir wollten erstmal nur den Betrag überweisen, den wir bis dato an Johanniter überwiesen hatten, hast du gesagt, okay, dann helfen wir mit dem Geld halt der Familie Bangladesch.
Das waren 30 Euro damals. Genau. Wo sie gedacht haben, das können wir denen zukommen lassen. Allerdings wussten sie nicht, wie. Es gibt ja auch keine Pauschalreisen nach Bangladesch zu buchen zum Beispiel, ne, über TUI. Sondern, und sie waren zu dem Zeitpunkt, Frau Klütsch, auch noch nie geflogen. Ne?
Nee, wir hatten, also unsere Urlaube beschränkten sich durch die vielen Kinder halt immer dann irgendwo in Deutschland, wo man bequem hinkommen
konnte. Also Nordsee oder so.
Genau, Nordsee oder auch mal in die Eifel. Ja. Geflogen war ich bis dahin noch nicht.
Was haben Sie dann gemacht?
Ja, wir haben durch diese, um herauszubekommen, wo Ghazi überhaupt wohnt und so weiter, wurde dann die Presse auf uns aufmerksam. Und wir hatten dann wirklich das Glück, dass damals Stern-TV...
Also Sie haben glaube ich, einfach, Sie, Herr Klütsch, hatten was gesehen, ne? In der Zeitung stand...
Genau, in der Zeitung stand, die Kölner Große Tageszeitung hatte geschrieben, Express hilft den Mitbewohnern oder Anwohnern. Ja, da habe ich schon davor gesagt, ruf mal an, wenn du meinst, da soll was hinterstecken.
Okay.
Das hat sie gemacht.
Und die haben dann tatsächlich geholfen, Frau Klütsch?
Ja, die haben, also wie sagt man, durch Umwege, also der Express selber macht natürlich nur regional, hat nur regionale Journalisten, aber die hatten dann wiederum Freunde vom Spiegel und der hat dann wirklich für uns dort in Bangladesch recherchiert und hat auch tatsächlich den Ghazi ausfindig gemacht.
So, und dann war klar... den Ghazi gibt's, den mal ausfindig gemacht. Was haben die Journalisten denn über den erzählt, wie der lebt?
Also sie haben uns dann wirklich gesagt, also dass es Ghazi gibt, dass es er in sehr, sehr armen Verhältnissen lebt. Insgesamt eben mit 12 Personen in einem Haus oder beziehungsweise in einer Hütte.
Wobei das nicht seine Kinder waren damals?
Es waren seine Eltern, seine Geschwister und deren Frauen und auch deren Kinder teilweise. Ja, und dass Ghazi mittlerweile eben arbeitslos ist, das hat er uns zu dem Zeitpunkt auch gesagt. Und da hatten wir natürlich ein schlechtes Gewissen, weil wir gedacht haben, er wäre arbeitslos geworden, eben durch unsere Reaktion auf diesen Zettel.
War aber nicht so.
Aber zum Gott sei Dank nicht so rausgestellt hat. Man hat zu dem Zeitpunkt, haben die Mitarbeiter gegen die Arbeitsverhältnisse sich aufgelehnt. Und da hat der Fabrikarbeiter, Kurzinhaber, beschlossen, ich schließe die Fabrik in Dhaka, werfe alle raus und mache ein paar Kilometer weiter einen neuen Betrieb auf.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Also, Sie haben diesen Zettel gefunden. Ein Jahr später, nachdem Sie den gefunden haben, sind Sie dann tatsächlich nach Bangladesch geflogen. Die erste Flugreise Ihres Lebens, sind in der Hauptstadt Dhaka gelandet und haben im ersten Moment gedacht, das war ein Riesenfehler, was wir da gemacht haben. Wären wir doch in Wesseling geblieben. Wie waren die ersten Eindrücke am Flughafen?
Total verstörend. Wir sind da angekommen. Allein der Geruch, der uns umgab. Also es roch penetrant nach Urin, vermischt mit Luft, die man also kaum atmen konnte. Also dieses Wort Luftschneiden gewann da eine ganz neue Bedeutung. Man hatte wirklich das Gefühl, man atmet heiße Luft ein, vermischt mit diesem Geruch. Und überall Leute hingen an diesen Zäunen um den Flughafen herum, sodass wir Angst hatten, die würden gerade den Flughafen stürmen, warum auch immer. Also wir wären am liebsten direkt wieder ins Flugzeug und ab nach Hause.
Herr Klütsch, was haben Sie gedacht, als Sie angekommen sind?
Ja, das sah schon sehr bedrohlich aus. Also man hatte schon den Eindruck, da wurde irgendwo ein Aufstand geprobt oder sonst irgendwas. Es stand also auch jede Menge Polizei mit Schusswaffen auf der anderen Seite des Towns, die es aber sehr gelassen nahmen. Ja, deshalb konnten wir überhaupt nicht verstehen, was da so gerade passierte.
Und Sie wurden aber von einem Fahrer dann abgeholt.
Ja, der ließ aber dann 20 Minuten auf sich warten, sodass wir schon die Befürchtung hatten, der käme auch nicht. Nach 20 Minuten kam er dann. Dann war diese bangladeschische Gelassenheit, die man heute kennt. Ich habe dann gefragt, ja Mensch, wo bleibst du denn? Und ich wusste doch, dass ihr wartet auf mich. Also,
hat er recht gehabt.
Ja, das war seine lapidare Antwort.
Sie haben in Dhaka dann eine große Armut kennengelernt, die Ihnen bis dato völlig fremd war. Die Begegnung mit einer Frau, Frau Klütsch, ist Ihnen als vierfache Mutter bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. Was wollte diese Frau von Ihnen?
Ja, diese Frau wollte mir tatsächlich ihr kleines Baby mitgeben. Also ein kleines, ich denke mal 2 Jahre alt war der Kleine. Sie brachte ihn zu mir. Wir saßen dort auf einer Bank von einem Friseurladen. Und sie sagte dann, with you, baby, come with you, und machte immer dieses Fliegerzeichen.
Und die wollte, dass ihr Kind...
Ja, und mein Mann sagte nur, nimm das Kind nicht auf den Schoß, du lässt das eh nicht mehr los. Also das war für mich so, dass ich gedacht habe, wie verzweifelt muss eine Mutter sein, um so einen Schritt zu gehen.
Wie haben Sie das erlebt, Herr Glütsch?
Ja, ähnlich. Also mir war eigentlich klar, wenn wir das Kind jetzt in irgendeiner Form ja zu uns holen, mit ihm sprechen und uns kümmern, ist die Mutter weg.
Hm. Ja. Aber haben Sie da zum Beispiel nicht gedacht, Mensch, vielleicht gibt es noch Leute, die sind noch ärmer dran als Gazi, vielleicht sollten wir denen besser helfen?
Nee, also wie gesagt, wenn man das da gesehen hat, die sind alle, ich sag mal, alle gleich schlecht dran. Da ist, also wir haben da wirklich keinen gesehen, der jetzt irgendwo sich von der Masse abhebt. Also zumindest nicht bei der ersten Reise.
Aber dann kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, das bringt alles gar nichts, da einer einzelnen Person zu helfen.
Ja gut, man kann wirklich nur, da muss man sich von Anfang an klar darüber werden, wenn man das gesehen hat, man kann nur dieser Familie helfen. Mehr ist da für eine einzelne Person nicht drin. Geht einfach nicht.
Aber es ist natürlich hart, weil man weiß, man muss dann
bei anderen... Sie bräuchten alle Hilfe, ja.
Man muss bei anderen weggucken. Nach den Tagen in der Hauptstadt Dakar sind Sie dann zu Gazi gefahren. Frau Glütsch, was war das für ein Gefühl, als Sie im Auto auf dem Weg dahin waren, den Mann, der Sie aus Ihrem Alltag in Wesslingen mit einer Zettelaktion herausgerissen hat, von dem Sie nicht wussten, am Anfang ist es ein Betrüger oder gibt es den tatsächlich, den dann auch zu treffen?
Ja, also ich war total aufgeregt. Ich hatte mir also im Kopf ausgehört, so begrüße den und so machst du das. Und wie ich ihm dann gegenüber stand, war so, ne, was machst du jetzt? Ne? Ich bin dann noch auf die wahnwitzige Idee gekommen, irgendwie ein paar Blumen mitzunehmen, weil ich dachte, man muss irgendwie ein Gastgeschenk haben. Also im Endeffekt war ich froh, dass ich das in den Händen hatte, dass ich überhaupt wusste, wohin. Aber er war genauso aufgeregt und so am Anfang wussten wir beide so nicht recht. Wie begegnen wir uns?
Herr Klutsch, wie haben Sie das erlebt? Wie lebte Gazi?
Ja, ein kleines Dorf in einer kleinen Blechhütte. Eigentlich, wie wir es uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Es war wirklich, ja, ein kleiner Schuppen ist mehr, also bei uns ein kleiner Schuppen ist mehr als bei denen im Haus.
Wie haben Sie sich denn unterhalten?
Er kann nur Englisch, ich kann leider so gut wie gar kein Englisch. Meine Frau übersetzen, wir hatten auch einen Dolmetscher da. Der versucht das zu übersetzen. Nach einer Zeit versteht man dann aber, was er meint, weil er macht sehr viel mit Gestik. Also wir kamen dann schon zurecht.
Haben Sie sich willkommen gefühlt?
Ja.
Also er betonte immer wieder, dass er sehr, sehr stolz sei und sich freute, dass wir da waren. Also ich denke mal, für ihn war ja auch unser Besuch, denke ich mal, verbunden mit der Hoffnung auf Hilfe für ihn. Aber es war eben nicht, man hatte nicht so dieses Gefühl, man ist so dieser Gönner da. Das hatte ich Gott sei Dank von Anfang an nicht. Sondern es entwickelte sich relativ schnell eine herzhafte Bindung, sodass man sagen kann, also da ging es um mehr als nur um Geld.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben ja schon eben über Ihr Zusammentreffen mit Gazi gesprochen. Ihnen war klar, Sie wollen Gazi und seine Familie unterstützen. 30 Euro im Monat war das, was Sie dafür vorgesehen haben. Was kriegt man dafür in Bangladesch?
Also 30 Euro war zu der damaligen Zeit ein Monatsverdienst eines durchschnittlichen Arbeiters in Bangladesch, wie wir dort erfahren haben.
Für dortige Verhältnisse, also richtig viel Geld. Ja. Hatten Sie denn keine Angst, dass Gazi dadurch in eine Abhängigkeit geraten könnte, dass er überhaupt keine Motivation mehr hätte, sich selber Arbeit zu suchen?
Nee, eigentlich nicht, weil mit diesen 30 Euro kann er seine Grundbedürfnisse decken. Also das war so viel, dass sie essen konnten, aber jetzt große Sprünge machen oder Arztbesuch oder sonst was. Oder sagen wir mal Luxus in dem Sinne konnte er sich davon nicht leisten. Da muss er immer noch selber was für tun, um da noch was dazu zu verdienen.
Klutsch, hat Gazi denn Arbeit gefunden danach wieder?
Nein, der macht da Gelegenheitsjobs, wo er sich ein bisschen Geld dazu verdient. Einen festen Job hat er nicht mehr gefunden.
Woran liegt das?
Ja, schwer zu sagen. Also um einen wirklichen Job zu bekommen, müssen die in die nächste Stadt. Und der Weg dahin ist sehr weit, sehr lang. Und dann muss er da wohnen. Und wenn er da wohnt, muss er das wieder bezahlen. Sodass, wenn er die ganze Woche arbeitet, ich sag mal 10, 15 Stunden pro Tag, dort lebt, am Wochenende nach Hause bleibt, von dem Geld halt nichts mehr über, was er seiner Familie bringen kann.
Also waren dann Gelegenheitsjobs, die er annimmt.
Ja, da verdient er mehr dran.
Jetzt haben Sie außer der Summe, die Sie jeden Monat überwiesen haben, diese 30 Euro, noch ein paar Mal extra tief in die Tasche gegriffen. Als Sie wieder zurück waren, hat einmal das Telefon nachts um 1 Uhr bei Ihnen geklingelt. Was war da passiert, Frau Klötsch?
Also am Telefon war Gazi in dieser Nacht und er war ganz total aufgeregt und ich verstand immer nur Raia, also das ist der Name seiner Frau, und Baby, und immer wieder wiederholte er diese Worte und ich konnte ihn absolut nicht verstehen. und habe dann den Hörer erstmal aufgelegt und habe gesagt, er soll jemand suchen, der Englisch kann. Und dann meldete sich kurz danach ein Arzt und meinte, Raia läge eben in den Wehen und eine normale Entbindung wäre nicht möglich, es müsste ein Kaiserschnitt gemacht werden. Naja, dann haben wir gesagt, ja, dann bitte, ne, mach den Kaiserschnitt. Ja, und dann hat er uns wirklich gesagt, das Geld, was Sie haben, reicht nicht aus für einen Kaiserschnitt. Und wenn Sie kein Geld haben, dann wird der Kaiserschnitt nicht gemacht.
Das heißt im Prinzip,
dass Baby und Raia gestorben werden.
Wären gestorben. Wie viel Geld sollte der Kaiserschnitt kosten?
Umgerechnet 500 Euro sollten nochmal extra zu den 400, die wir schon da gelassen hatten. Damals, damit Raia in einem Krankenhaus entbinden kann. Also eine normale Entbindung.
Herr Klütsch, diese 500 Euro sind Ihnen damals echt schwer gefallen zu zahlen, muss man sagen. Ne? Sie waren da irgendwie... Das Bankkonto meldete App, wie man so schön sagt.
Ja, da hat ein Freund hat uns da geholfen, der uns das Geld vorgeschossen hat.
Aber das wussten Sie ja zu dem Zeitpunkt nicht. Sie mussten das nachts innerhalb welcher Zeit entscheiden?
Also wir mussten ihm innerhalb von wenigen Minuten eigentlich sagen, ob wir das Geld übernehmen, also die Kosten übernehmen oder nicht. Und wir haben dann in der Nacht erstmal das Fax einfach hingeschrieben, obwohl wir noch gar nicht wussten, wie wir das Geld zusammenkriegten. Einfach gesagt, okay, wir übernehmen die Kosten, mach. Und weil wir haben gesagt, wenn das Baby einmal auf der Welt ist, das andere wird sich schon finden.
Sie haben das einem Freund erzählt und der hat sich dann netterweise bereit erklärt.
Genau, der hat das Geld also vorgeschossen, hat dann später sogar auf das Geld verzichtet zugunsten der Entbindung, hat gesagt, komm, lass, das ist in Ordnung so.
Das ist doch schön, ne? Wenn man anderen hilft, dass man plötzlich erfährt, okay, da bekommt man selber auch Hilfe. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, es gibt Leute auch aus ihrem Umfeld, die das nicht so positiv bewertet haben, was sie da machen. Die sagen, das ist doch naiv, sowas zu tun. Ja, sich überhaupt drauf einzulassen, da irgendwie so eine Familie zu unterstützen. Und dann auch nachts, dann das hätte ja auch ein Fake-Anruf sein können, ne? Dann spontan mal 500 Euro zuzusagen. Oder haben Sie solche Stimmen gar nicht gehört?
Natürlich haben wir auch negative Stimmen gehört. Also über diesen Fake-Anruf oder beziehungsweise über diesen nächtlichen Anruf, da konnte ja keiner mehr was sagen, weil da haben wir alleine entschieden und es war ja auch wirklich so, dass das Baby 2 Stunden später gesund zur Welt kam. Es kamen immer wieder Leute, die sagten, Mensch, unterstützt doch eine Familie in Deutschland, das kann man auch. Und dann haben wir gesagt, natürlich hätte man das auch machen können, aber mit 30 Euro in Deutschland einer Familie ist damit nicht geholfen. Und wir sind ja auch nicht hingegangen und haben gesagt, wir suchen uns jetzt einen Bangladeschi, den wir uns unterstützen. Er ist uns ja im wahrsten Sinne des Wortes zugeflogen. Und er war eben dann eine Person, die vor uns stand oder mehrere Personen, die vor uns standen, wo wir ganz klar wussten, wenn wir denen nicht helfen, werden die irgendwann verhungern.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben Ghazi dann viele, viele Jahre nicht gesehen zwischendurch, sind aber im Mai dieses Jahres nochmal hingereist nach Bangladesch, um zu schauen, wie Ghazi heute lebt, nachdem Sie ihn quasi 12 Jahre lang unterstützt haben. Wie sehr hat sich sein Leben und das seiner Familie verbessert im Vergleich zu damals?
Ja, also zum Ersten, er kann jeden Tag, können sie essen. Also sie haben jeden Tag was zu essen, was vorher nicht der Fall war. Die Wellblechhütte ist einem Steinhaus gewichen. Er hat sich jeden Monat von unserem Geld 30 Steine zurückgelegt, bis er so viel Steine zusammen hatte, dass er davon ein Haus bauen konnte. Und so, dass er jetzt eben ein festes Dach über den Kopf hat und während der Monsunzeit bei den Zyklonen dann nicht jedes Mal, dass die Hütte fliegen geht.
Herr Klütsch, wie haben Sie die zweite Begegnung mit Ghazi erlebt im Vergleich zur ersten?
Ja gut, er hat natürlich einen riesen Fortschritt gemacht, sage ich mal. Der hat sich engagiert, der hat einen Brunnen fürs Dorf mehr oder weniger organisiert. Also man merkt schon, er ist sehr, sehr interessiert daran, auch selber weiterzukommen. Also er ruht sich jetzt nicht nur aus, sondern ja, er ist aktiv dabei, sein Leben versuchen in den Griff zu kriegen.
Jetzt sprechen Sie ja inzwischen von Freundschaft. Sie sagen, Ghazi und seine Familie sind für Sie auch wie zu einer zweiten Familie geworden. Was, Frau Klütsch, macht Sie so sicher, dass Ghazi das auch so sieht, dass es ihm nicht nur ums Geld geht?
Eben sein Interesse an uns, eben was, er weiß ja, dass er immer nur jeden ersten Geld bekommt, also immer um den ersten rum. Aber ganz oft zwischendrin schreibt er dann, wie geht's euch, wenn irgendein Kind von uns krank ist oder so, dass er das sich nach uns erkundigt und dass wir uns halt eben auch außerhalb dieser Zahlungen sehr intensiv austauschen, sodass wir eigentlich immer wissen, was gerade bei Ihnen los ist und er auch weiß, was bei uns los ist.
Also inzwischen sind Sie auch vom Briefeschreiben weggekommen.
Genau.
Ne? Sondern,
genau, wir bei dem ersten Besuch eben, wir konnten ja kein Geld mehr per Brief überweisen, hatten ihm da ein Handy besorgt, sodass die Zahlungen per Western Union und dann per damals noch SMS geschehen sind. Und nachdem es jetzt WhatsApp gibt, sind wir eigentlich im regen Austausch immer WhatsApp. Und
also schickt er ihm von dem Handy, das sie ihm haben zukommen
genau,
lassen.
Genau, er schickt uns dann Bilder von den Kindern zwischendurch, wenn was Besonderes ist, wie jetzt am Freitag zum Beispiel ist das zweite Baby ein Jahr alt geworden, dann hat er uns Bilder geschickt von der Geburtstagsfeier, sodass wir immer das Gefühl haben, wir sind dabei.
Jetzt lebt ja eine Freundschaft auch davon, dass man ein bisschen auf Augenhöhe ist. Ist es in dem Fall nicht so, dass Sie in den ganzen Jahren immer gegeben haben und Gazi genommen, einfach weil er nichts hat zum Geben, Herr Glütsch?
Nein, also er lässt uns unheimlich an seinem Leben teilhaben. Er hat es, als wir unten waren, uns ja sein Land gezeigt. Also alles das, was er uns vermittelt, ist eigentlich viel, viel mehr wert, als was man mit Geld bezahlen könnte. Der ist mittlerweile ein Stück von uns und wir ein Stück von ihm.
Das ist verrückt, ne?
Ja,
das
absolut.
Überlegt, dass da jemand einfach durch so einen Hilferuf im Hemd in das eigene Leben reingeschneit ist. Was er Ihnen gegeben hat, glaube ich auf jeden Fall, ist ein anderer Blick auf Deutschland, auf Ihr eigenes Leben. Welche Dinge können Sie denn heute richtig schätzen, die vorher für Sie vielleicht Selbstverständlichkeiten waren?
Ja, eigentlich alles, was für uns hier selbstverständlich ist. Essen, trinken, wohnen, warm. Also alles das, was wir hier haben, lernt man erstmal wieder zu schätzen, wenn man gesehen hat, dass andere Länder sowas nicht haben. Also das fängt beim Trinkwasser an, die haben kein Trinkwasser, was sie irgendwo so holen können. Das ist da echt schwierig, weil Brunnen gibt es in wenigsten Ortschaften und wenn es die gibt, sind die wirklich ja so teuer für das Land selbst, dass die keine bohren können. Das heißt, die laufen unter Umständen Kilometer weit, um Trinkwasser zu bekommen.
Das heißt, jetzt gibt es in dem Dorf einen Brunnen?
In dem Dorf gibt es einen
Brunnen. Letztlich auch durch Ihre Hilfe, die Sie Gazi haben zukommen lassen, oder?
Nee, das hat der Gazi so ein bisschen selber, initiiert. Also das war so ein Joint Adventure mit irgendeinem ausländischen Fabrikanten, keine Ahnung. Die haben da eine Vorleistung übernommen, haben den Brunnen gebohrt und dann wird da irgendwie ein Rat wieder abgezahlt und das ganze Dorf hat im Prinzip den Nutzen des Brunnens.
Aber
also er ist da sehr engagiert, auch für die Gemeinschaft, die da im Dorf haben, irgendwo im Grünzeig zu kommen.
Aber dazu hat vielleicht schon auch Ihre Unterstützung ein bisschen beigetragen, dass er gemerkt hat, wenn man sich engagiert, das hat er letztlich auch schon mit dem Hilferuf getan, dann kriegt man vielleicht auch was zurück und bekommt vielleicht auch Hilfe, wenn man sie braucht.
Ja, klar. Also er hat sich sein Leben, hat sich da mächtig verändert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal auf das Billighemd zurückkommen, Frau Klütsch, mit dem alles anfing, im Doppelpack für 7,99 Euro gekauft. Damals haben Sie sich noch gar nicht dafür interessiert, vor 13 Jahren, wo die Ware, die Sie kaufen, herkommt. Hat sich das heute geändert?
Ja, ich gucke heute so rein routinemäßig schon immer auf diese Etiketten, ob es aus Bangladesch herkommt. Und merke eben, wie viel Sachen wirklich aus Bangladesch hier kommen. Also, dass man es oft gar nicht vermutet, auch bei sogenannten Markenlabels. Wenn man mal genau hinguckt, steht da auch ganz oft drin, Made in Bangladesch, wenn auch kleiner.
Würden Sie denn heute nochmal sowas in so ein Doppelpack Hemden für 8 Euro kaufen? Oder sagen Sie, nee, machen wir nicht mehr?
Also nach der Erfahrung und nach dem, was ich heute weiß, würde ich es nach wie vor immer noch machen, weil im Moment hängt da eben noch ganze... Also mehr als die Hälfte der Menschen in Bangladesch arbeitet in der Textilindustrie und wenn jetzt keiner mehr Klamotten dort kaufen würde, würde dieser Zweig in 0, nichts an der Erde hängen und es wären noch mehr Leute arbeitslos und ging es noch schlechter, als es ihnen jetzt schon geht.
Jetzt könnte man ja sagen, dann kauft man halt teurere Kleider.
Naja, das schützt ja nicht davor, dass es nicht doch in Bangladesch gemacht worden ist. Also wir haben so eine Fabrik besichtigt, in der Jeanshosen hergestellt wurde. Und da wurde vom Billiglabel bis zum teuren Label wurde dort gefertigt. Und die Arbeiterin oder der Näher dort bekommt dadurch keinen Cent mehr, ob die Jeans hier für 80 Euro verkauft wird oder für 19 Euro. Die Gewinnmarge nur des einzelnen Unternehmens ist höher.
Und man kann sich, sagen Sie ja, noch nicht mal danach richten, wenn da steht, was weiß ich, Made in Italy, dass es dann auch da tatsächlich komplett befertigt wurde.
Also ich habe recherchiert im Internet und habe dann tatsächlich festgestellt, wenn ich eine Hose in Bangladesch zum Beispiel fertigen lasse und lasse nur diesen Knopf nicht annähen, lasse den meinetwegen in England annähen, dann darf ich diese Hose Made in England nennen. Denn dort, wo der letzte Schritt an dem Kleidungsstück gemacht wird, das ist das Herstellungsland. Also ist ein moderner Etikettenschwindel.
Herr Klütsch, wie fanden Sie die Firma, die Sie da besichtigt haben, diese Kleiderfabrik in Bangladesch? Wie haben Sie das erlebt?
Ja gut, gemessen an den Betrieben, die man hier in Deutschland kennt, ist dann nicht wirklich viel Technik drin. Da ist also alles auf Masse ausgelegt. Die haben jetzt, was wir gesehen haben, eine Vorzeigefirma, so nenne ich mal. Die haben natürlich versucht, nach außen vorzuspiegeln, dass da alles, ja, den neuesten modernen Standard entspricht, aber letztendlich, ja, man hat den Versuch oder man startet den Versuch, besser zu werden, aber ist noch lange nicht da, wo man eigentlich hin müsste.
Wie viele Stunden müssen die Leute denn da arbeiten pro Tag?
Das ist verschieden. Also so 10 bis 15 Stunden ist da das Minimum.
Mhm. Und der Lohn ist wie hoch?
Im Moment liegt er irgendwo bei 60 Euro im Monat.
Hm. Also doppelt so hoch wie vor 13 Jahren.
Ja, als sie ja. Also man merkt eine Änderung in den 13 Jahren, aber wie gesagt, da ist noch sehr viel zu tun.
Hat denn mit der Änderung auch dieses Unglück in Bangladesch im Jahr 2005 zu tun, vor 8 Jahren, wo über 1000 Menschen ums Leben gekommen sind, ja, als so eine Näherei eingestürzt ist? Also beschäftigt das die Leute dort?
Die Leute dort, glaube ich, haben das mittlerweile schon wieder verdrängt, weil sie ja ums Überleben kämpfen. Aber man merkt schon, dass das so der Stein ins Rollen kam, dass man da versucht jetzt ja zu modernisieren, etwas mehr Wert darauf zu legen, dass die Menschen auch wirklich menschenwürdig arbeiten können.
Wenn Sie sagen, Sie kaufen, würden trotzdem auch im Zweifel wieder so ein günstiges Paar Hemden kaufen, einfach weil Sie wissen, was Teures zu kaufen heißt auch nicht unbedingt, dass es den Nähern dort besser geht und die sind einfach auf die Arbeit angewiesen. Haben Sie denn Ihr Konsumverhalten, was Kleidung betrifft, trotzdem ein bisschen verändert oder gar nicht?
Ja, ich habe es insofern verändert, dass ich nicht mehr so viel Klamotten kaufe, sondern dass ich wirklich eher dann auch mal Secondhand gucke oder meine Sachen, die ich nicht mehr trage, versuche weiterzugeben und eben nicht 50 T-Shirts da rumliegen haben muss, sondern mir reichen dann auch 10 oder 15.
Einfach weil Sie gesehen haben, es ist auch für die Umwelt natürlich eine Katastrophe.
Genau, weil jedes T-Shirt, was wir dort fabrizieren lassen oder jede Jeans, es gibt halt keine Kläranlagen oder sonst was, so wie hier in den Fabriken, dass das Wasser gefiltert wird. Es wird einfach so in die Flüsse gelassen und aus diesen Flüssen beziehen die Leute ihr Trinkwasser wiederum, sie baden da drin, sie schwimmen da drin. Ja, es ist halt ein Dilemma, auf eine Katastrophe im Prinzip.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Klutsch, haben Sie mal ausgerechnet, wie viel Sie bis heute insgesamt an Gazi und seine Familie gezahlt haben?
Nein, wir selber nicht. Also irgendeine Zeitung hat mal geschrieben, es wären 10.000 bis 12.000 Euro gewesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich rechne es auch gar nicht nach, weil da geht es uns gar nicht um den Geldwert, den wir rüberschicken, sondern es geht einfach um die Hilfe, die wir leisten können.
Also selbst 10.000 Euro, obwohl Sie es jetzt auch nicht so dicke haben mit den 4 Kindern, sagen Sie, wären für Sie okay. Also Sie würden trotzdem sagen, unabhängig davon, dass Sie was Gutes damit getan haben, es hat sich für Sie auch persönlich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Sie auch, Frau Klütsch.
Ja, ich denke mal, die Einblicke, die Gazi uns gibt, also man ist in der Lage, jetzt mal über seinen Tellerrand einfach rüber wegzuschauen und aus erster Hand zu erfahren, wie geht's den Leuten, was kann da unten getan werden, woran mangelt's. Ja, und eben wie wir da waren, auch die ganzen Sachen, die Gazi uns gezeigt hat, die können sie in keinem Reisebüro mieten oder kaufen. Mhm. Ja, es ist einfach eine Herzenssache.
Jetzt haben wir Mails von Hörern bekommen, die geschrieben haben, sie würden sowas auch gerne tun, eine Familie, wie Sie das getan haben, in Bangladesch zu unterstützen. Würden Sie sowas vermitteln?
Ich kann keine Familien dort unten vermitteln, weil dazu habe ich viel zu wenig Kenntnis von den Leuten. Vor allen Dingen muss man da auch vorsichtig sein, an wen man gerät. Ich kann immer nur empfehlen, ich persönlich habe eine ausfindig gemachte Stiftung, die heißt Kinder in Bangladesch e.V., die baut dort Schulen, wo die Kinder auch Mittagessen bekommen, also eine warme Mahlzeit. Und ich denke, Bildung ist der einzige Weg aus diesem Elend. Und wenn jemand unterstützen möchte, dann soll er doch dahin ein paar Euro spenden. Selbst 1 Euro hilft.
Sie haben ja gesagt, Sie haben durch Gazi einen anderen Blick auch bekommen auf Deutschland, darauf, wie gut es uns hier geht und dass nicht alles selbstverständlich ist. Sie sagen, Sie leben heute viel dankbarer und bewusster als früher. Das Thema Nahrungsmittel ist ein wichtiges Thema für Sie als Familie geworden. Inwiefern?
Ja, insofern, dass man eben mit diesen Ressourcen bewusster umgeht, dass man nicht mehr so viel wegwirft an Lebensmitteln, dass nicht die, nur weil so ein bisschen Wurst am Rand angetrocknet ist, man die Wurst wegschneiden muss. Das kann man sich dann, wenn man es gar nicht mag, abschneiden und dann immer noch essen. Und ja, meinen Kindern einfach sage, geht bewusster mit dem Kram um.
Es geht hin bis zum Mineralwasser, Herr Klütsch, ne?
Ja, wenn man sich eine Flasche Wasser aufdreht, überlegt man schon, wie einfach man das hier hat. Ja? Ich meine, wir können hier aus dem Wasser Wasser trinken, das ist sauber genug. Wir können das Wasser kaufen, können uns das leisten und trinken. Das gibt es da unten überhaupt nicht. Also da Wasser zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Und Sie achten zum Beispiel darauf, dass Sie das bei uns zu Hause auch ständig, ne? Wenn man eine Flasche Wasser trinkt, dann bleibt gerne so ein kleiner Rest über.
Nee, ich ermahne meine Kinder, mach die Flasche leer, bevor du eine neue nimmst.
Das ist eine gute Sache, denke ich mal. Herr und Frau Klütsch, ich habe jetzt ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und habe zwei Bücher rausgesucht. Jeder bekommt eins von Ihnen. Das sind zwei Kochbücher. Sie, Frau Klütsch, bekommen dieses Buch Kochen mit Resten, schmackhaft, sparsam, nachhaltig, mit tollen Rezepten, was man aus übrig gebliebenen Sachen so alles zaubern kann. Und Sie, Herr Klütsch, bekommen ebenfalls ein entsprechendes Kochbuch für die süßen Nachspeisen, ist es nämlich. Kochen aus Brot und Gebäckresten, weil ich dachte, gerade um Weihnachten bleibt ja oft ein bisschen Gebäck übrig. Und da können Sie den einen oder anderen schmackhaften Nachtisch draus zaubern, weil ich glaube, essen tun Sie beide auch gerne, ne?
Ja, wir kochen auch gerne. Also ich koche auch gerne, ich backe gerne.
So, dann viel Spaß beim Ausprobieren Ihnen. Dankeschön. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Ihre tolle Geschichte erzählt haben.
Gerne, Dankeschön.
Alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.